Die pharisäische Gesinnung. Zur Zeit des Jesus wartete das jüdische Volk auf den Messias. Auf welche Weise immer, die Heiden mussten ausgerottet werden, Palästina wurde wieder das heilige Land und stand dann ausschließlich unter dem mosaischen Recht. Wie empfindlich das jüdische Volk in diesem Punkte war, wie sehr es gerade die religiösen Eigenschaften seines Patriotismus geschont wissen wollte, dafür genüge ein Beispiel. Kaiser Tiberius befahl seinem syrischen Legaten Vitellius, den Araberkönig Aretas mit Krieg zu überziehen. Als Vitellius im Jahre 37 nach Christus mit 2 Legionen nebst Zuzug der syrischen Bundeskönige auf kürzestem Wege durch Judäa seinem Gegner zu Leibe will, bitten die Juden mit Hinweis auf die ihnen eingeräumten religiösen Vorrechte, nicht unbeschnittene Legionen mit ihren Feldzeichen und Kaiserbildern ihr heiliges Land betreten zu lassen. Tatsächlich nahm Vitellius Rücksicht. Die politische Vasallenwirtschaft im herodianischen Hause rief Aufstände der nationalistischen Jugend hervor. Solche messianischen Bewegungen wiederholten sich damals stets. Sie waren für Jesus aktuell, er konnte sie nicht übersehen. Und doch übersah er sie. Jesus verlegt die religiöse Wirklichkeit ganz anderswohin als in ein aktives, revolutionäres Verhalten. Banditen, wie der Römling Josephus sie nennt, waren das aber keineswegs und auch Jesus hätte sie gewiss nicht dafür gehalten. Für ihn waren das weit mehr religiös Verblendete und Missleitete, für die es ihm an einer gewissen Sympathie nicht fehlen mochte. Wenn auch die Pharisäer nicht eigentlich als politische Unruhestifter zu gelten haben, standen sie immerhin einem nationalistischen Programm nahe. Die Römerherrschaft galt auch ihnen als unerträglich. Pilatus bekam es mehrfach mit dieser kultischen Empfindlichkeit der Juden zu tun, indem er kleinere Krawalle, die aus verletztem Religionsgefühl entstanden waren, zum Teil sogar unter Blutvergießen, Lukas 13,1, unterdrücken musste. Erstens, die Pharisäer waren eine spätjüdische Ordensgemeinschaft, die in der Pflege der nationalen Geistigkeit aufging. Für ihre Charakterbildung, die sie selbst besaßen oder an anderen ausübten, wurde eine unsinnliche Vorstellungsgabe entscheidend. Bei Jesus stand das von vornherein umgekehrt. In alledem, woran es seinen Gegnern gebrach, war er überreich ausgestattet. Sein Inneres barg die unerschöpfliche Fülle der Bilder. Den Pharisäern mangelte es an dieser warmen Weltdeutlichkeit. Sie fanden ein etwaiges Bedürfnis danach bei sich und andern, mit Allegorien und Lehrvergleichen ab. Sie wurden schon am kärglichen Tisch bloßer Glaubensvorstellungen satt, während ihm nur die sinnenfälligen Eindrücke unmittelbaren Erlebens speisten. Seine Art, die Dinge zu sehen, war anders gefärbt als die ihrige. Bei ihm wurde jede Äußerung von einem Zentrum ausgestrahlt. Die Pharisäer strebten von allen Seiten her Zerstreutes zusammen, um es in einem Mittelpunkt zu befestigen. Jesus war daher mehr in Stimmung, sich auszugeben. Die Pharisäer hielten beobachtend an sich. Jesus gehört durchaus dem affektiven Charaktertypus an. Die Pharisäer hingegen haben es sich abgewöhnt, einstürmenden Eindrücken anheimzufallen. Wahrscheinlich erweckten sie bei der Begegnung mit ihm den männlicheren und gesetzteren Eindruck. Der Wille hat es leichter, äußerlich Würde des Auftretens zu wahren, als die Gemütserregung. Diese von Grund aus andere Beschaffenheit des Gehabens bei ihm und bei ihnen wurzelt in einem anderen Verhalten sowohl zum Naturgeschehen als zum menschlichen Schicksal. Nun ist das eigentliche Lebenselement des Menschen seine seelische Kraft. Auf ihm zeichnen sich die beiden Richtungen ab, in die das gesamte Charakterbild der Menschheit auseinanderfällt. Das unterscheidende Merkmal, ob wir es mit der linken, herzlichen oder rechten, vernünftigen Krafthälfte des Charakters zu tun haben, beruht darin, ob seelische Kraft der Bindung oder der Lösung zuneigt, ob sie Anstalten trifft zu ihrer Lockerung oder zu ihrer Verhärtung. Lösung der Seelenkraft führt zur Hingebung außer sich. Bindung der Seelenkraft zur Erhaltung der eigenen Ichheit. Ich kann begeistert sein, ich kann vernünftig sein. Jesus war jenes, die Pharisäer dieses. Er gab sich hin, sie jedoch waren auf sich selbst bedacht. Wenn ich begeistert bin, nehme ich teil an der Eigenschaft einer Schar. Wenn ich vernünftig bin, nehme ich ebenfalls teil an der Eigenschaft einer Gemeinschaft. Ich kann, was mir fehlt, gutheißen und den Mangel als Guthaben unterstreichen und zur Schau tragen. Der Pharisäer stellte sich hin und betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, Räuber, Ehebrecher, Übeltäter oder wie auch dieser Zöllner. Lukas 18,11. Der Zöllner hingegen ist weit davon entfernt, aus seiner Not eine Tugend zu machen. Ihn erfüllt einzig die Angst, außerhalb der göttlichen Gnade zu stehen, der er doch durch die gänzliche Einbuße an jeder Selbstbehauptung so nahe wie möglich steht. Im Übrigen darf die besondere Tönung in der Gesinnung der Pharisäer nicht verkannt werden. Sie waren auf ihre Weise Idealisten, und nichts wäre verkehrter, als sie für einen Verein nüchterner und trockener Pedanten zu halten, die hart, rücksichtslos, ohne Mitleid und Erbarmen, gefühllos, unempfänglich und nicht fähig der Teilnahme, ihre Grundsätze durch dick und dünn durchgepeitscht hätten. Dafür waren sie zu gute Psychologen, denen auch viel zu viel daran lag, das Volk auf ihrer Seite zu haben und sich des öffentlichen Einflusses immer neu zu vergewissern. Das wussten sie schon selbst, dass man solchen Zielen mit kalter Selbstgenügsamkeit nicht nahe kam, die jede Auseinandersetzung mit der Außenwelt nur störend empfunden hätte. Eine gewisse Begeisterung und Liebe waren ihnen von Haus aus keineswegs fremd. Pharisäer heißt so viel als die Aparten oder die Sonderlinge, und was sie ausüben, ist in der Tat Aussonderung gegen ihre Mitmenschen. Sie sind diejenigen, die sich fernhalten. Sie wollen nichts zu tun haben mit unreinen Personen oder Sachen. Sie benehmen sich völlig ausschließend und abweisend, stellen also tatsächlich einen religiösen Sonderbund im Spätjudentum dar. Ihre Pflanzstätte war die städtische Bürgerschaft. Sie gaben sich als Plebejer im Kampf gegen die Blutaristokratie, gegen die Patriziergeschlechter der Priester und Leviten sowie gegen den geistlichen Adel der Sadukiten, Sadduzäer. Dadurch wirkten sie zweifellos demokratisch im heutigen Sinn des Wortes, namentlich durch den geflissentlichen Ausbau der religiösen Gemeindeeinrichtung. Die hierarchische Tempelherrschaft hatte sich sowieso überlebt, da brachten die Pharisäer noch den frischen Zug ins Gemeindeleben. Dieses besaß seine Stützpunkte in den Versammlungshäusern, den Synagogen. Aber sie taten sich nicht nur als Lehrer und Redner hervor. Ihre Kabura, Bruderschaft, äußerte sich auch in Inneneinrichtungen. Liebesmale, eigentliche Eucharistien oder die Wasserprozession, letztere ein beliebtes Volksfest, trugen zu ihrer Volkstümlichkeit beträchtlich bei. Die religiöse Festfeier wurde durch sie vom Tempel in die Familie verlegt. Der Vorstand jeder einzelnen Haushaltung wurde mit religiösen Vollziehungen betraut. Das Ansehen der Priester und der Opfer litt unter dieser Stärkung des Laienelements. Ihre Gesetzesauslegung stand bei der Bevölkerung im Geruche der Unfehlbarkeit. Verstöße gegen die theologischen Feststellungen der Sopherim-Schriftgelehrten galten als todeswürdige Verbrechen. Es lief dabei auch nicht ohne schlau berechnete Demagogie ab. Der Sofer berücksichtigte die Liebhaberei und schwachen Seiten der bürgerlichen Schichten, ohne dass er deshalb in der rituellen Reinheitsforderung Laxheit einreißen zu lassen brauchte. Sie betonten die Vernünftigkeit ihrer Vorschrift, gingen bei ihrer Begründung aufs Würzelchen und versahen die Kleinbürger mit genügendem Stoff, um über Dinge der Moral und des Anstandes nach Herzenslust zu kannegießern. Der gesunde Menschenverstand kam dabei auf seine Rechnung, allerdings auch die Klatschsucht. Das Volk rechnete es den Pharisäern besonders hoch an, dass sie so allgemein verständlich seien. So wie die Pharisäer es anlegten, ging die Erfüllung der Vorschriften dem Volk leicht von der Hand. Was für sinnwidrig gelten konnte und dem philiströsen Gefühl zuwiderlief, wurde ausgeschaltet oder umgedeutet. Auch bewiesen sie viel Verständnis für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Kleinbürgers im Existenzkampf. So schützten sie das eheliche Güterrecht und ließen gerne die Leute etwas brüde gesinnt sein, merzten deshalb aus den Schöpfungs- und Erzvätersagen die bedenklichen und anstößigen Stellen aus. Anderwärts förderten sie einen handfesten Aberglauben. Urwüchsige Vorstellungen von guten und bösen Geistern, die ganze Spukatmosphäre der damaligen vorderasiatischen Gemeinanschauung dehnte sich dank ihrem Einfluss unter den Juden aus. Stets leiteten sie vernünftige und schlaue Erwägungen. Je mehr das Volk in Abhängigkeit erhalten wurde, mit einem verworrenen Glauben an bösartige Zwischenwesen, desto weniger hatten sie sich nachher jener peinlichen Klemme zu erwehren, in die sie bei der Seelsorge gerieten, sobald die Lehre vom Glück der Gottlosen, Theodizee, zur Erörterung gelangte. Die Pharisäer waren mit einem Wort Köpfe. Ihre sittlichen Ansichten wurden abgesteckt, einerseits durch den Anspruch auf Besitz und die Ausübung von Macht, sowie vom Streben nach Erfolg, andererseits durch die Furcht, es möchte misslingen, es könnte ein Misserfolg eintreten. Zweitens. Das allgemeine Mitgefühl, das Jesus allen Menschen entgegenbrachte, kam zunächst auch den Pharisäern zugute. Gerade wenn sie Johannes ebenso schlecht, wenn nicht noch schlimmer einschätzte, als die öffentlichen Beamten und Soldaten, wovon sich eine Spur bei Matthäus 3, 7 bis 10 und Lukas 3, 7 bis 9 in Verbindung mit der Standespredigt Lukas 3, 10 bis 14 in der Überlieferung erhalten hat. In den Seligpreisungen können zwei sehr wohl die Ernsten unter den Pharisäern mit in die neue Verheißung einbezogen haben. Es sind die redlichen Gesetzeseiferer gemeint. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die um der Gerechtigkeit Verfolgten, denn ihnen steht das Reich der Himmel zu. Matthäus 5, 6 und 10. Ebenfalls kann er ihnen die Barmherzigkeit, die er auch sie üben sah, in der himmlischen Hoffnung zugerechnet haben. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erleben. Matthäus 5, 7. Ja, Jesus nimmt hier an einer besonders eifrig betriebenen Werkgerechtigkeit noch durchaus keinen Anstoß. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, auf dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater in den Himmeln lobpreisen. Matthäus 5,16. Jedenfalls nannten die Pharisäer Gott im Himmel genauso ihren Vater wie Jesus und hielten die nach ihrem Sinne Frommen genauso für Gottes geliebte Söhne, wie sie Jesus in seinem Sinne dafür hielt. So hat Jesus nicht behauptet, dass die offiziellen Tora-Lehrer alles nur Sprechmaschinen gewesen wären, die ihre rituellen Satzungen seelenlos dahergeplappert hätten. Das Plappern sagte er ja auch nicht seinen jüdischen Gegnern nach, sondern den Heiden. Matthäus 6,7. Obschon er gerade in der Kritik der Gebetsweise die Gesetzeslehrer wahrlich nicht schont. Matthäus 6,5. Ja, es hat Jesus am Ende seines Wirkens, als der Endkampf gegen sie auf das Heftigste entbrannt war, dem Volke noch ausdrücklich zugerufen: Alles, was die Pharisäer euch sagen, das haltet und tut. Matthäus 23,3. Das braucht ja nicht in die beißende Ironie einbezogen zu werden, an der er es sonst gegen sie nicht hat fehlen lassen. Denn er fügt ja gleich bei: Aber an ihren Werken nehmt euch kein Beispiel, denn sie reden wohl, aber handeln nicht so, wie sie sagen. Vergleiche eben da Matthäus 23,3a. Da hat sich ein ursprüngliches Wohlwollen in die seitherigen betrübenden Erfahrungen, die er mit ihnen machte, teilen müssen. Aber auch die Pharisäer mochten sich zunächst ihre Gedanken gemacht haben, ob dieser erfolgreiche Neuerer, der so manches in ihrem Sinne redete und tat, nicht zu ihnen zurückgeholt werden sollte. Seine Heilandstätigkeit mochte ihnen, den Gelehrten, nicht so wunderbar vorkommen wie dem urteilslosen Volke. Ja, sie leuchtete ihnen vielleicht sogar ein als ein neues, erstaunliches Mittel, wie ein Rabbi über das Volk unbedingte Macht gewinnen könne. Auch sie kamen hinzu und sahen sich die Vorgänge an oder ließen sich darüber berichten. Aufrichtige Bewunderung vor dem religionstechnischen Könner, wie wir uns im Sinne der pharisäischen Geistherrschaft vielleicht ausdrücken dürfen, ist auch in der Überlieferung nicht ohne Spur geblieben. Und ein Schriftgelehrter kam hinzu und sagte zu ihm: Lehrer, ich will dir folgen, wo immer du hingehst. Matthäus 8,19, Lukas 9,57. Und je mehr Jesus durch sein Auftreten die Volksmenge meistert und auf seine Seite bringt, desto mehr muss in dem widerstrebenden Empfinden sich auch die Überzeugung mit zum Wort gemeldet haben: Wer solches fertig bringe, der müsse ein Kaba sein und also in innerer Wahl der pharisäischen Bruderschaft zugehören. Solche Gefühle bei den Pharisäern vorauszusetzen, dazu berechtigen vielleicht die Erzählungen der Überlieferung, wonach ihm von den Pharisäern Tischgemeinschaft angeboten wurde. Es bat ihn aber einer von den Pharisäern, bei ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Lukas 7, 36. Lukas ist für Jesus auf hochherrschaftlichen Anschluss erpicht. Wer bei einem Pharisäer essen durfte, war gesellschaftsfähig. Geschichtlicher sind vielleicht einige sonst weniger klare Anspielungen bei Lukas. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Lukas 6, 46. Die zu spät zum Reichsanfang gekommenen müssen draußen stehen und klagen. Als besonderes Verdienst führen sie zu ihren Gunsten an. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und in den Straßen hast du uns gelehrt. Lukas 13, 26. Jesus aber weist sie als Übeltäter, die er nicht kennen will, von sich. Umgekehrt? In derselben Stunde traten einige Pharisäer herzu und sagten zu ihm, gehe weg und ziehe von dannen, weil Herodes dich töten will. Lukas 13, 31. Jesus wäre daher aus dem Kreise seiner späteren Feinde heraus gewarnt worden vor dem Schicksal, das ihn später erreichte, durch einen Militärprozess hingerichtet zu werden. Dabei hätte Jesus mutig zur Antwort gegeben, gehet hin und saget diesem Fuchs, worauf das dann folgende wieder Legendenbildung der Urgemeinde wäre. Lukas 13, 32 folgende. Endlich, von den Pharisäern befragt, wann das Reich Gottes komme, Lukas 17, 20, schenkt er wieder seinen Feinden, so zurückhaltend er sonst sein konnte, die tiefste Antwort, die ihm hierüber zu Gebote steht, es komme nicht auf genaues Zusehen hin, auf sie war sie gemünzt. Trotzdem war der welthistorische Endkampf nicht zu vermeiden. Lud er sich sogar bei Zöllnern zu Gaste. Warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Markus 2, 16, Matthäus 9, 11, Lukas 5, 30. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Lukas 15, 2. Das Vorkommnis mit dem anrüchigen Zachäus in Jericho, der sich in seiner Stelle als Oberzollaufseher zu Unrecht bereichert hatte, Lukas 19, 1-10, erscheint als absichtliche Herausforderung von Seiten des Jesus gegen diese üble Nachrede. Auch seine Überheblichkeit, mit der er sich über das jüdische Ritualgesetz hinwegsetzte, war ihnen unerträglich. Dieser Mensch vermaß sich, nach einem inneren Sinn des Gesetzes zu fragen und benützte einen solchen Vorwand, um dessen gewissenhafte Ausübung zu umgehen und zu verhindern. Nicht nur verteidigte er das Ehrenabrupfen am Sabbat, er hatte auch die Stirne, diese Gesetzesverletzung durch Hinweis auf erhabene Beispiele aus der Volksgeschichte zu rechtfertigen. David aß im Gotteshaus die Schaubrote und die Priester beschneiden am Sabbat. Markus 2, 24 folgende, Matthäus 12, 2 folgende, Lukas 6, 1 folgende. Doch war auch damit der Gipfel des Ärgernisses noch nicht erklommen. Sie erhoben Anklage auf Gotteslästerung gegen ihn. Er stelle sich Gott gleich und habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. In Kapernaum vergibt er dem Gichtbrüchigen, den man durch das Dach auf der Matratze zu ihm hinabließ, die Sünden. Das ist Blasphemie, denn Sünden vergeben kann nur Gott allein. Markus 2, 6, Matthäus 9, 3, Lukas 5, 21. Im vierten Evangelium wird das dann ausdrücklich zur Anmaßung, Gott gleich zu sein. Johannes 5, 18. Öfters wird die Anschuldigung negativ gewendet. Was er Gott nenne, sei der Oberteufel. Da ihm die bösen Geister gehorchten, ließ das keinen Schluss zu, als dass er mit dem Fürsten der Hölle im Bunde stehen müsse. Matthäus 9, 32 folgende, Lukas 11, 14 folgende. Auch bei dem Bruch mit der Familie mischen sich die Pharisäer vergiftend ein, indem sie eben diese Meinung vom Höllenpakt mit Beelzebul, dem Fliegenbaal, in die Waagschale werfen, um sein Ansehen endgültig zum Sinken zu bringen. Markus 3, 20 folgende. Das Gleiche, übrigens von Seiten der Ankläger, bluternst gemeinte Argument, wird dann gegen die Heilung des blindstummen Besessenen vorgebracht. Matthäus 12, 22 folgende. Demgegenüber vertritt Jesus schon in der Bergpredigt gegen die Pharisäer den Vorwurf der Gleisnerei in der plastischen Schilderung: Wenn du Almosen gibst, so lass es nicht ausposaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen gepriesen werden. Matthäus 6, 2. Denn ich sage euch, wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht mehr ist als bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr mitnichten ins Himmelreich kommen. Matthäus 5, 20. Dies wirkt umso abstoßender, als sich dieser Dünkel in ehrwürdigen Ahnenstolz wickelt. Ebenso haben ihre Väter den Propheten getan. Wehe euch Reichen, ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch Vollen, ihr werdet hungern. Wehe, die ihr jetzt lacht, ihr werdet trauern und weinen. Weh, wenn alle Welt euch schön tut, ebenso haben ihre Väter den Lügenpropheten getan. Lukas 6, 23 bis 26. Lukas, der sich diesen Pharisäerbeziehungen fast als Spezialist widmet, weiß auch von einer weiteren Auseinandersetzung am Tisch eines Oberpharisäers. Angesichts mehrerer dieser Volksväter wurde da das Gleichnis vom oben ansitzenden Gaste erzählt, der nachher unten hingesetzt wird nach der Regel: Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Lukas 14, 7 folgende. Und noch schroffer. Da wird es zum Heulen kommen und zum Zähneschnattern, wenn ihr Abraham und Isaak und alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, euch aber daraus verbannt. Und sie werden kommen von Osten und Westen und Norden und Süden und zu Tische liegen im Reiche Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Lukas 13, 28 bis 30. Die drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, Groschen und Sohn ziehen das Fazit aus diesem Standpunkt auf das Anschaulichste. Lukas 15, 3 bis 32. Noch steigert sich die Spannung zum krassen Schlusseffekt im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Lukas 16, 19 bis 31. Aber alle Gleichniskunst übertrifft die schlichte Momentaufnahme aus dem Innern des Tempels, wie sich der Pharisäer und wie sich der Zöllner vor Gottes Angesicht benehmen. Lukas 18, 9 bis 14. Sogar vor der Menschlichkeit eines Heiden muss ihr Hochmut versinken. Solchen Glauben hat Jesus nicht gefunden in Israel. Matthäus 8, 10. Wie der Feind Fühlung nimmt, lesen wir anschaulich. Die Schriftgelehrten aber passten ihm auf, ob er wohl am Sabbat heilen würde, um einen Anklagegrund gegen ihn zu finden. Lukas 6, 7. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, ihn zu versuchen und sprach, Lukas 10, 25. Als er von dort weggegangen war, begannen die Schriftgelehrten und Pharisäer, ihm sehr aufsässig zu werden und ihn über mancherlei auszufragen, wobei sie ihm hinterlistig aufpassten, um etwas aus seinem Munde zu erjagen. Lukas 11, 53 folgende. Obschon hier die Schablone der Streitgespräche jeweils in Funktion tritt, wird es aber auch historisch doch im Ganzen etwa so zugegangen sein. Schon früh nach der Sabbatheilung stand bei der Leitung der Kabura fest, dass um einen Anschlag auf sein Leben nicht herumzukommen sei. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten sofort mit den Herodianern einen Beschluss gegen ihn, ihn zu töten. Markus 3, 6, vergleiche Matthäus 12, 14. Jesus war sich über das, was ihm bevorstand, klar und griff da die heftige Sprache des Täufers gegen sie auf, von der bis dahin in seinem Munde Spuren sich noch nicht fanden. Entweder nehmet an, der Baum ist gut, dann ist auch seine Frucht gut, oder der Baum ist faul, dann ist auch seine Frucht faul. Ihr Schlangengezüchte, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr doch böse seid? Nur über der Fülle des Herzens kommt der Mund zum Reden. Matthäus 11, 33 folgende. Nach anderen, entweder wörtlich gleichen Stellen oder solchen ähnlichen Sinnes bei Matthäus 11, 39, 15, 7 folgende und 16, 4 und Lukas 11, 29, wäre er auch sonst auf einen offenbar bei ihm feststehenden Wortlaut und Gedankengang zurückgekommen. Noch in Galiläa oben sprach er im vollen Bewusstsein, dass sich unter den Juden Geist und Macht gegen ihn verbündet habe, die deutliche Warnung aus: Passt auf, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Markus 8, 15, Matthäus 16, 6, Lukas 12, 1. Nach Lukas hätte er bei dieser Gelegenheit noch beigefügt: Ich sage aber zu euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber nicht imstande sind, noch etwas weiteres zu tun. Fürchtet den, der außer dem Töten noch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Lukas 12, 4 folgende. Sein Angriff auf die Pharisäer erreichte den Siedegrad von Zorn und Wut. Dem geistigen Inhalt nach ein äußerstes von Dialektik und intellektueller Fechtkunst ohne taktische Entgleisung in gekonntester Inangriffnahme des Kampfziels, in der Lebenskraft, die dabei mitwirkte, der elementare Ausguss von Seelengröße unter dem Druck eines übervollen, hochliegenden Gefälles. Unter diesem Gesichtspunkt, der allein zu dem möglichen Verständnis führt, müssen die synoptischen Kapitel betrachtet werden, in denen diese wichtigste Erlebnisgruppe des irdischen Jesus uns aufbehalten ist. Markus Kapitel 11 und 12, Matthäus Kapitel 21 bis 23, Lukas Kapitel 20. In theoretisch-theologischer Hinsicht sind die Pharisäer überall vollständig auf dem Mund geschlagen und die praktische Lage ist die, dass nun alles davon abhängt, ob im Volk unter der Autorität des Jesus eine aufrührerische Bewegung ausbricht, die ihre Spitze gegen den Pharisäismus und das ganze bisherige Religionsregiment des Spätjudentums richtet. Als aber die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, verstanden sie, dass er von ihnen redete, und sie suchten ihn festzunehmen, aber sie fürchteten die Massen, denn man hielt ihn für einen Propheten. Matthäus 21, 45 folgende, vergleiche Markus 12, 12, Lukas 20, 19. Die Volksväter können es nicht rückgängig machen, dass sie sich nun in einer geradezu unheimlichen Lage befinden. Das ist die tatsächliche Wirkung der Wehefluche, die Jesus gegen sie schleudert. Matthäus 23, 12 bis 31, Teilstücke Markus 12, 40, Lukas 11, 52, 20, 47, 11, 39, b bis 42, 44, 45, 47, 48. In welchem grausam untrüglichen Spiegel erblickten da die Pharisäer ihr eigenes Bild? Eben weil es kein Hohlspiegel war, weil also das Scheibenglas nicht ein Zerrbild zurückwarf, wenn auch von bebenden Lippen, wurde ihnen das Gericht mit größter Selbstbeherrschung gesprochen. Die Linie der genauen Beobachtung wird nirgendwo der Erregung ausgeliefert. Sie verläuft kalt und klar und rundet sich zur klassischen Charakterstudie. Noch heute findet sich in der ganzen Weltliteratur keine so tiefe, ebenso richtige als eindringliche Zeichnung der Heuchelei. Die eigentliche Buchstabierung müsste Heuchelei schreiben. Das Wort kommt von Hauchen und bedeutet den flüsternden Leisetreter, den Tartuffe. Am nächsten freilich als seelenkundiger Kenner der Heuchler steht dem Jesus Molière, der Ludwig dem 14. in der Widmung schrieb: Da Heuchelei zweifellos einer der gebräuchlichsten, lästigsten und gefährlichsten Laster ist, kam ich, Sire, auf den Gedanken, es wäre allen ehrenhaften Leuten ihres Königreichs kein geringer Dienst erwiesen, wenn ich eine Komödie abfasste, welche die Heuchler beschreiben und recht von Grund aus die Grimassen beleuchten sollte, welche diese Burschen zur Schau tragen, denen das Gute angeblich über alles geht, alle die Spitzbübereien dieser Falschmünzer der Frömmigkeit, welche die Leute dran zu kriegen suchen mit einem vorgetäuschten Eifer und einer spitzfindigen Liebestätigkeit. Als Charakterzug liegt diese menschliche Unart in nächster Nachbarschaft der Verschlagenheit und Arglist, obwohl sie aus Triebfedern hervorgeht, die Tugenden sein können, aus der Vorsicht und der Wachsamkeit. Aber schon schleichen sich schlaue Berechnung und Misstrauen ein und aufsteigendes Schuldbewusstsein verzerrt das natürliche Schamgefühl. Die Pharisäer sind ausgesprochene Furchtmenschen, die aber durch ihren Besitz von Geist und Macht eine falsche Sicherheit vortäuschen, vor allem sich selbst. Diese Unaufrichtigkeit stößt sie unrettbar in eine beständige Wesensspaltung hinein. Jesus erschlägt sie nicht mit moralischer Entrüstung, eine solche träfe sie nicht tödlich. Er verfolgt sie auf ihr eigenstes Gebiet, auf dem Boden der Vernunft und des logischen Begriffs. Er weist ihnen, den Rationalisten, nach, dass sie unter einem mörderischen Widerspruch zwischen Wollen und Tun stehen und dass es deshalb um ihren anmaßenden Anspruch geschehen sei, als Vorbilder vor das Volk zu treten. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr schließt das Himmelreich vor dem Menschen zu. Ihr selbst kommt sowieso nicht hinein, aber ihr verwehrt den Eintritt auch denen, die hineinkommen wollen. Matthäus 23, 13. Ein verbrecherischer Neid, der Neid auf das Leben, ist es, was sie immer wieder anstachelt, den einfachen und natürlichen Religionsbedürfnissen der unteren Volksschicht entgegenzuarbeiten und so die nationale Kultur in den Niedergang hineinzutreiben. Ihr Machtbedürfnis äußert sich in rücksichtsloser Mitgliederfängerei. Ihr reist umher durch Meer und Land um einen Proselyten zu fangen, und ist er es geworden, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm als ihr. Matthäus 23, 15b. Nach dem Erfahrungssatz, dass der Konventit päpstlicher ist als der Papst. Die äußerlich großzügige Heidenmission der Pharisäer, von der ja dann die evangelische Verkündigung des Paulus Vorteil ziehen sollte, weil alle Diaspora-Synagogen Missionsstationen waren, entsprach dem Sinne des Jesus keineswegs, da er selbst nur eine ganz intime, beinahe träumerische Reichsverkündigung in der nächsten Umgebung ins Werk setzte, von Dorf zu Dorf, allem nach nur eben ein Versuch weniger Wochen, wenn nicht bloß weniger Tage. Markus 6, 6b bis 11, Matthäus 9, 35 bis 10, 1, 10, 5 bis 16, Lukas 9, 1 bis 5, 10, 1 bis 12 und Rückkehr Markus 6, 12 folgende, Matthäus 11, 1, Lukas 9, 6. Vor allem mag ihn die geschäftsmäßige Äußerlichkeit dieses Glaubensbetriebes abgestoßen haben. Es kommen dann die sprichwörtlichen Tifteleien zur Sprache, wo übertriebene Beobachtung belangloser Kleinigkeiten rasch über die verschmitzte Lachsheit im Großen hinwegtäuschen soll. Ihr verzehntet Minze, Dill und Kümmel, und das Wichtigste am Gesetz lasst ihr beiseite, das Recht und das Erbarmen und die Treue. Matthäus 23, 23b. Ihr blinden, blinden Leiter, ihr seihet die Mücke und verschluckt dafür das Kamel. Matthäus 23, 24. Jeder Schluck Wasser wurde durch ein Sieb gelassen, um ja nicht das kleinste Insekt, das natürlich unrein war, mit hinunterzuschlucken. Aber wie anderswo ein Kamel durch das Nadelöhr musste, so musste es hier durch den Schlund des Pharisäers gewürgt werden. In beiden Fällen das Vergleichsbild für ein Ding der Unmöglichkeit. Typisch ist ferner die unverhältnismäßige Genauigkeit im Reinigen der Geschirre für die Mahlzeiten, während sie sich nicht die geringsten Gedanken darüber machen, über die Herkunft von Speise und Trank, die gestohlen und unredlich erworben sein können. Matthäus 23, 25. Endlich werden dem verbotenen Aussehen gewisser Betrügerphysiognomien gleich übertünchten Gräbern, die von außen schön wirken, innen aber voll Totengebein und Wurmfraß, die totenkultlichen Übungen vor den Gräbern der Propheten und Gerechten gegenübergehalten und die scheinheilige Betreuerung, die sie begleite. Wenn wir unsere Väter gewesen wären, wir hätten die Propheten nicht getötet, wie sie es taten. Matthäus 23, 27 bis 30. Die historische Bewertung muss freilich an dem Zweifel vorbei, ob die Pharisäer wirklich so schwarz waren, wie er sie malte. Nicht zur Last gelegt darf ihm die angebliche Allgemeinheit seines Urteils werden. Er selbst sprach von Fall zu Fall, ad hominem. Die Überlieferung schlug dann die Masse seiner Charakteristik über die Matrize ihrer Typen. Wir sahen aber, wie abgestuft Jesus gegen die Pharisäer vorging, wie organisch er mit seiner Überzeugung in den unvermeidlichen Endkampf hineingewachsen ist. Mit Recht wird darauf hingewiesen, so wenig etwa für die Ausübung der Feindesliebe der Lohn himmlischer Wonne in Aussicht gestellt werde, so wenig werde der Heuchelei mit Höllenstrafen gedroht. Zu diesem Mittel greift Jesus nur gegenüber den eigenen Leuten, die es an Versöhnlichkeit zu einem Mitbruder oder an Fürsorge um ein Kind fehlen lassen. In seiner Charakteristik der Gegner bleibt der Hinweis auf das bevorstehende Weltgericht völlig außer Spiel. Ein einheitliches Leben lässt sich nur da führen, wo der Enderwartung radikal nachgetrachtet wird. Es gibt daher keine Leistungen, auf die der Mensch sich etwas zugute tun darf, weil nur Gott Ansprüche zu erheben hat. Wo einer sich um seiner Frömmigkeit willen sehen lassen will, beginnt daher der Abfall von Gott. Heuchelei ist dieser Abfall von Gott, weil sie statt Ganzheit auch im besten Falle Halbheit ist. Nun war ja mit Gesetzeswerken zu prunken bisher auch der Sinn des Gesetzes gewesen. Man sollte sich etwas darauf zugute tun, dass man das Gesetz und damit den Gehorsam gegen Gott erfüllte. Aber eben dieser Prunk mit dem Gehorsam ist Lug und Trug. Der Gehorsam darf nur Gott zugute kommen, der ihn fordert, nicht dem Menschen, der ihn leistet. Wer sich im Besitz von Religion selbst behauptet, heuchelt unfehlbar, weil er vorschützt, Gott die Ehre zu geben, während er tatsächlich nur die eigene Ehre sucht. Bewusste Vorspiegelung falschen Scheines, als gelte nämlich die vom Menschen gesuchte Ehre Gott, das versteht Jesus unter Heuchelei. Der Mensch soll aber sein Leben so führen, dass die Ehre davon Gott zukommt, und zwar Gott allein.